Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir hatten uns in der letzten Vorlesung mit Hegels Einstieg in die Phänomenologie des Geistes beschäftigt. Sie erinnern sich, der Anspruch dieses Buches war es ja gewesen, ein Gang zu sein, ausgehend vom unmittelbaren Bewusstsein, den ersten einfachen Erscheinungen des Geistes und der Entwicklung der Dialektik desselben, dann hin bis zum Standpunkt der philosophischen Wissenschaft. Nicht nur formell, sondern einschließlich aller wirklichen Gehalte sollte auf diesem Weg nicht bloß die Vernunft, das übliche Thema der traditionellen philosophischen Wissenschaft, nicht bloß die Vernunft, sondern, das war Hegels Anspruch, die gemeinsame Erfahrungswelt überhaupt verstanden werden. Also unsere in jeder Hinsicht nur in Entwicklung als Bewegung zu begreifende gemeinsame Erfahrungswelt, einschließlich aller Erfahrungsdimensionen diesseits der Wissenschaft. Und ein Stichwort, das Hegel hier anbietet, ist der Geist. Wie setzt Hegels Analyse des Erscheinens des Geistes an? Wir hatten gesehen, tatsächlich ganz grundlegend, nämlich bei der konkretesten und ursprünglichsten Form von Erfahrung überhaupt, bei der sinnlichen Gewissheit, wie Hegel diese unmittelbarste und einfachste Form nennt. Gemeint ist die Ebene noch vor jeder definierbaren Gegenstandswahrnehmung und erst recht eine Ebene weit diesseits von Konzepten wie etwa wissenschaftliche Wahrheit oder dergleichen. Sinnliche Gewissheit heißt, wir sind uns mitten in der Fülle des Konkreten einfach nur gewiss, dass wir da ein Etwas haben. Spüren, empfinden, hören, schmecken, erfahren. Wir erfahren ein Etwas als Etwas. Interessant und wenn Sie an seinen ganzheitlichen prozessphilosophischen Anspruch denken, auch sehr konsequent, ist die Perspektive, die Hegel auf dieser ganz basalen Ebene von Erfahrung wählt, um an die Struktur der Erfahrung heranzugehen. Er stellt nicht etwa, wie der englische Empirismus von John Locke zum Beispiel, eine Theorie auf, die besagt, ja, da gibt es erstens von außen kommende Wahrnehmungseindrücke, die treffen dann zweitens auf das Individuum und dann entsteht drittens so etwas wie innere Erkenntnis. Eine solche Theorie würde ja so tun, als gäbe es gleichsam einen wissenschaftlichen Beobachterstandpunkt, der außerhalb der Erfahrung liegt, der diese Einheiten Außenwelt, Subjekt, mentale Verarbeitung oder wie auch immer, so getrennt vor sich ausbreiten kann. Es gäbe da einen Standpunkt, von dem aus man den Zusammenhang von Sinneserfahrung und Erkennen abgelöst, objektiv und ohne selbst verwickelt zu sein, feststellen könnte. Hegel verwirft einen solchen Objektivismus, denn er bestreitet, dass es diesen Standpunkt gibt. Man kann den natürlich einnehmen, aber es ist dann ein reduktionistischer Standpunkt, ein Standpunkt, der den Blick fürs Wesentliche verliert. Hegel verwirft also jede Philosophie, die so tut, als ob die wissenschaftliche Einsicht in Bewusstseinsprozesse, auch in ganz elementare Bewusstseinsprozesse, nicht selbst auch schon wieder ein Bewusstseinsprozess wäre. Nach Hegel müsste die Philosophie vielmehr endlich ganz konsequent genau dies mitdenken, dass wir uns nicht außerhalb unserer Erfahrung stellen können, indem wir sie denken oder während wir sie denken. In jeder Erkenntnis, so kann man das auch formulieren, als Postulat formulieren, in jeder Erkenntnis, die sich auf das Erkennen bezieht, muss immer zugleich mitgedacht werden, dass der aktuell vollzogene Erkenntnisprozess mit zum Thema gehört, dass man sich nicht außen vor stellen kann als Philosoph. Der Philosoph oder auch der Einzelwissenschaftler, für den gilt das natürlich in verstärktem Maße, kann in seiner wissenschaftlichen Denkbewegung nicht so tun, als ob bereits geklärt wäre, was es mit der Erfahrungsseite und der Erfahrungsbindung des Denkens, auch des wissenschaftlichen Denkens, überhaupt auf sich hat. Der Empirismus aber tut dies nach Hegel. Er unterscheidet quasi objektive Bausteine des Erkennens, ohne die authentische, integrale Beschaffenheit von Erfahrung damit dann überhaupt noch ernsthaft in den Blick nehmen zu müssen. Einen ähnlichen Fehler so Hegel, macht auch Kant. Kant stellt zwar nicht objektivistisch jeweils hier bausteinhafte Außenwelteindrücke und dort innere Erkenntnisse nebeneinander, sondern Kant geht raffinierter vor. Er fragt nach den subjektiven Formen für mögliche Erkenntnis. Aber eben diese Formen stellt auch Kant dann wieder als endgültig objektivierbare, als gleichsam feste Formen hin. Die Kategorien der Erfahrung liegen für ihn a priori, wie er das nennt, also immer schon vorweg, jeder Erfahrung voraus. Diese Kategorien gilt es genau zu erkennen, denn sie sind so etwas wie eine feste Brille, die wir als Menschen nicht abnehmen können. Kants Transzendentalphilosophie aber beansprucht, diese Brille ihrerseits noch einmal sehen zu können. Sie, die kantische Transzendentalphilosophie, beansprucht im Grunde, diese Sichtmuster, in denen wir stecken, ein für alle Mal aufklären zu können, als schwebe die kantische Philosophie sozusagen als einzige oberhalb der Erfahrung. Hegel sieht Kants Theorie letztlich als eine Theorie, die auch verobjektiviert, in falscher Weise verobjektiviert und die tote, abstrakte Raster über das Erfahrungsgeschehen, wie es in seiner sozusagen ganzen Beschaffenheit zu beschreiben wäre, legt. Außerdem klammert Kants transzendentale Perspektive etwas Wichtiges aus. Sie behauptet sich ja einfach. Die höchstrichterliche reine Vernunft, in deren Namen Kant spricht, denkt nämlich, genau indem sie diese Perspektive, die Kant transzendental nennt, einnimmt, sie denkt ihre eigene konkrete Wirklichkeit als Denkbewegung, die Ort und Geschichte hat, nicht mit. Kants Philosophie kann, so kann man das ausdrücken, nicht sagen, woher sie im Hinblick auf die Erfahrung, aus der das Denken kommt und die das Denken selber bleibt und ist, den Blickwinkel der reinen Vernunft eigentlich nimmt. Diese Vernunft, die reine, die Kant für sich in Anspruch nimmt, wirkt einfach nur wie etwas, das dem Menschen eben gegeben ist, vielleicht angeboren, qua Menschheit eben ihm zur Verfügung steht und das dann gleichsam wie durch Zufall irgendwann endlich mal ausgesprochen wird, dieser Sachverhalt, eben durch den Philosophen Kant. Wie aber ohne solche Selbstausklammerungen die Erfahrung, die Bewusstwerdung der Erfahrung und die konkrete dynamische Wirklichkeitsbindung des Denkens endlich richtig fassen? Hegel selbst wechselt zur Beantwortung dieser Frage, zur Einlösung des Versprechens, dass er das leisten kann, die Perspektive. Er sucht eben keinen abstrakten Standpunkt. Er sucht auch nicht vorweg nach Kategorien oder dergleichen. Er bejaht vielmehr die Verstrickung der alltäglichen Erfahrung wie auch der Erkenntnistheorie selber in die Welt. Also stellt die Phänomenologie keine objektivierende Theorie des Bewusstseins auf, sondern sie erforscht das Werden dieses Bewusstseins. Sie charakterisiert es also von Anfang an, so wie wir es erfahren können, ausgehend von der sinnlichen Gewissheit. Sie charakterisiert diese sinnliche Gewissheit, die Wahrnehmung, das Ich, Begriff, Selbstbewusstsein etc. gleichsam von innen her. So wie wir diese Erfahrung tatsächlich erleben und wie jeder von uns sie als eine dynamische, gelebte, gespürte Sache kennen kann, soll die Entstehung des Bewusstseins beschrieben werden. Und es ist dabei wichtig, dass Hegel das, was Wissenschaft tut, nicht prinzipiell als etwas anderes erklärt, als das, was in der ganz einfachen, basalen Welterfahrung passiert. Eine Konsequenz dieses Blickwechsels ist, dass Hegel eben nicht Sinnesdaten oder Ähnliches als natürliche Voraussetzungen des Erkennens vom Erkennen abtrennt. Das kann man ganz gut sich vorstellen, wenn man diese Metapher nimmt, wenn man diese Metapher beim Wort nimmt, dass er die Dinge von innen her denken will. Das heißt, es gibt keinen gesondert davon abgetrennten Raum der Natur, der Voraussetzungen für das Erkennen oder die Erfahrung oder dergleichen. Hegel beschreibt vielmehr die Erfahrung, auch die allereinfachste sinnliche, bereits als eine Form des Wissens, das wir haben. Also als eine Gewissheitserfahrung, an der ebenso sehr ich, die ich sie habe, wie mein Gegenüber ein etwas beteiligt sind. Hegel beschreibt damit bereits die sinnliche Gewissheit auf ihrer einfachsten Stufe als eine ganzheitliche Sache, könnte man sagen. Ein praktisches Gewisssein, in dem man Innen- und Außenwelt, Vorbedingung und Gewisssein nicht auseinanderdividieren kann. Allerdings ist diese Erfahrungseinheit, dieses da oder hier jetzt, zugleich eine Erfahrung, die in sich spürbar zweiseitig ausfällt, die nämlich, das hatten wir uns angesehen, zwei Momente enthält, wie Hegel das nennt, nämlich das Moment eines Etwas, das da sich mir vermittelt, und das Moment eines Mir, das sich diesem Etwas gegenüber erfährt, dem Etwas vermittelt ist. Logisch gesehen sind diese beiden Momente, die beiden Momente eines einen, der Erfahrungseinheit, widersprüchlich aufeinander bezogen. Hegel spielt das im Text an etlichen Beispielen genüsslich durch. Diese Widersprüchlichkeit dieser Relation, das, was ich erfahre und das mir dem dieses spürbar ist. Wenn ich nämlich nach den Prioritäten frage und das eine Moment jeweils logisch auf das andere beziehe, gerate ich immer in eine Paradoxie, in eine Art Henne-Ei-Problem. Das Etwas liegt einerseits dem Mir voraus und gegenüber, wie andererseits aber auch das Mir dem Etwas. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang und doch kann ich diesen Zusammenhang logisch nicht recht fassen, weil immer das eine auf das andere verweist. Hegel beschreibt diese innere Widersprüchlichkeit und doch evidente Einheit der sinnlichen Gewissheit des dieses Etwas mir oder des mir dieses Etwas als eine Bewegung. Wir haben uns auch mit dem dazugehörigen Fachausdruck beschäftigt. Er nennt das eine dialektische Bewegung. Diese Bewegung ist nun logisch paradox. Man kann in ihr sozusagen unendlich lange hin und her denken, hin und her spielen, aber dennoch ist es eine, in der wir nicht gleichsam hilflos auf ewig feststecken. Denn es gibt da, und der Begriff Dialektik meint genau dies mit, es gibt da die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels. Und dieser Perspektivenwechsel ist kein Philosophenkunstgriff, so außen drauf platziert, sondern wird, so wie Hegel die Sache beschreibt, für uns gleichsam in Erfahrung, durch die Erfahrung selbst hervorgetrieben, hervorgebracht. Wir haben da die sinnliche Gewissheit, die eines ist und doch in sich diese zweiseitige widersprüchliche Dynamik aufweist. Aber wenn wir uns mit dieser widersprüchlichen Dynamik befassen, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich mit dem Wesen dieser dynamischen Bewegung, mit dem Prozess dieses Hin und Her der Widersprüche selbst, dann können wir diesen Perspektivenwechsel vollziehen. Liegt nicht im Ineinander dieser Widersprüche als solchen das eigentlich Entscheidende? Nehmen wir Hegels Beispiel vom Dieses da, ein Baum. Wenn ich mich wegdrehe, ist da ein anderes Dieses, möglicherweise etwa ein Haus. Beide Male habe ich auch ein Mir, ein allereinfachstes Ich der sinnlichen Gewissheit. Das widersprüchliche Auseinander dieser sinnlichen Evidenzen scheint unheilbar. Wir können aber einen ganz neuen Blickwinkel finden, wenn wir genau auf die tatsächlich ja gegebene hartnäckige Realität jenes wiederkehrenden Vollzugs dieser Widersprüche achten. Es gibt viele Hin und Hers. Ich kann das wiederholen. Ich kann das kennenlernen. Das Hin und Her, dieses Mir hier oder dieses schon wieder ein Dieses, ein anderes Dieses, nicht mehr das Dieses vorher, wenn ich mich wegwende, aber es ist wieder eins, das Mir ist. Dieses Hin und Her ist kein Manko, sondern eben auf diese Bewegung kommt es gerade an. Was ist eigentlich der Sinn, das eigene dieser Bewegung? In dieser Frage liegt der Witz. Und es ist hier ein Aha-Effekt neuer Art möglich. Er legt sich sozusagen nahe, nämlich im Vollzug jener Bewegung, die jedes Dieses da, jedes wechselnde Dieses mit einem Mir verbindet, zeigt sich ein allgemeiner, auf eine ganz eigene Weise stabiler Zusammenhang. Es gibt nicht nur je konkrete sinnliche Gewissheitserfahrungen, sondern wir können auf das durchaus widersprüchlich erfahrene Wie der Momente dieser Erfahrung reflektieren. Und wir entdecken im Vollzug des dieses Mir, noch ein dieses Mir, ein Stück Allgemeinheit. Es gibt das sozusagen als Gewisserkennen überhaupt. Es gibt ein situationsbeständiges Ich überhaupt und es gibt situationsbeständige Gegenstände überhaupt. Das ist das allgemeine, wie Hegel sagt, wahre Wesen in den vielen Vollzügen der Bewegung des Dieses Mir. Ich kann sozusagen damit spielen und wenn ich mich zurückdrehe, ist der Baum wieder da. Es sind nicht lauter disparate Gewissheiten, die sich gleichsam aufhäufeln, sondern wir können in diesen Vollzügen den Vollzug selber als neue Einheit, als das Eigentliche erkennen. Aus dem konkreten, in sich widersprüchlichen Prozess der sinnlichen Gewissheit entspringt so gleichsam eine Einsicht oder eine Perspektive höherer Stufe. Der Prozess als solcher zeigt mir, dass da mehr im Spiel ist, als nur das, was er mir unmittelbar gibt. Es ist dann nämlich im Spiel der in der Vermittlung selbst erfahrbare Prozess dieser Vermittlung. Für die Grundform der Welterfahrung, die sinnliche Gewissheit, heißt das, in der Bewegung, gewissermaßen durch die Mirs der Gewisserfahrung selbst hindurch, zeigt sich aus der sinnlichen Gewissheit heraus ein allgemeinerer Bewegungszusammenhang, das Ich, ein Ich, das viele mögliche Mirs umfasst und viele mögliche Dieses. Ein verallgemeinerbares Ich der allgemeineren Bewegung der Gegenstandswahrnehmung entsteht da und auch der Gegenstand als Objekt, das sozusagen die einzelnen Dieses seiner selbst übersteigt. Sie merken schon, ich habe jetzt in der Wiederholung dessen, was wir letztes Mal besprochen oder mitvollzogen hatten, Hegels Beschreibung der dialektischen Struktur der sinnlichen Gewissheit, aus der durch das Denken des Prozesses selbst die Frage nach dem allgemeinen Wesen der widersprüchlichen Vergewisserungsbewegung herausspringt, in meinen eigenen Worten versucht nochmal etwas kleinschrittiger zusammenzufassen, als es in der vergangenen Woche mit mehr Zitaten Hegels der Fall war. Versuchen wir uns heute zunächst ruhig noch ein wenig länger an diesem Punkt aufzuhalten. Nehmen wir den Hegel gewissermaßen noch ein Stück weiter auseinander. Wie kippt die dialektische Situation hier denn nun eigentlich gleichsam um? Wie klappt sie hoch in diese neue Perspektive? Ganz allgemein hatten wir dazu schon Zitate von Hegel gehört. Wenn ich das So-Sein der Knospe und das So-Sein der Blüte, die sich sowohl ausschließen als auch zusammengehören, als Prozess fasse, dann kann ich deren Einheit als verzogener Prozess verstehen. Ihr Sein, das Sein dieser Einheit, ist ein Werden. Das Werden eines Dritten, einer Pflanze, die nicht in ihren einzelnen Phasen, sondern eben nur aus dem Ganzen, genau aus dem Vollzug dieses Ganzen, dieser Bewegung besteht. Sie erinnern sich. Bei der Frage nach der Innenansicht unserer Erfahrungserkenntnis und dem Ausgangspunkt bei der sinnlichen Gewissheit, so wie Hegel das modelliert, wird die Sache etwas schwieriger zu denken als bei dem Pflanzenbeispiel. Es handelt sich auch um eine Bewegung und er beschreibt sie als eine, in der die Widersprüche hin und her oszillieren und in der sozusagen durch Umlenken des Augenmerks, nämlich indem ich auf die Bewegung dieses Hin- und Her-Oszillierens der Widersprüche achte, so etwas wie eine neue Dimension, man könnte ruhig vielleicht sagen, ein Sinn fürs Ganze heraustritt. Aber im Detail klingt die Sache etwas komplizierter oder muss die Sache etwas komplizierter sein als bei diesem Pflanzenbeispiel. Ich habe hier sehr provisorisch, es ist äußerst verfänglich im Blick auf Hegel mit Zeichnungen zu arbeiten, Sie können sich das vorstellen, eine Art Zeichnung mal gemacht, nicht abschreiben, sieht auch komplizierter aus, als es eigentlich sein muss, weil da ein bisschen viel Wörter draufstehen. Aber das, was ich eben gemeint habe, könnte man in aller Vorsicht mal so grafisch visualisieren, dass man sagt, es gibt da diesen Widerspruch. Also es gibt natürlich eine Einheit, sinnliche Gewissheit, aber sie zerfällt in diese Momente, die sich ablösen und wo in gewisser Weise eine Oszillationsbewegung logischer Art nicht weiterführt. Und dann gibt es diese eigentümlichen Perspektivwechsel, wie ich das genannt habe, den man vielleicht mit so einem Bogen visualisieren könnte und eine Optik, von der her es möglich ist, gleichsam auf diese Widerspruchsbewegung zu gucken. Ja? Also die ein Stück weit als Ganze in den Blick zu nehmen und zu sagen, die Einheit, das Ganze, der Vollzug selber ist eigentlich die Pointe, das Neue, von dem her ich das Ganze verstehen kann. Also bitte in aller Vorsicht, lass ich es mal ein Momentchen da stehen. Hegel selbst hat diese Bewegung auch metaphorisch gefasst, er hat sie als Kreislauf bezeichnet. Aus den Widersprüchen heraus gewinnt sich mit der Reflexion auf die Bewegung selbst eine Art neue Ebene, eine neue Position. Also dieses hier könnte man eben als die neue Perspektivierung sich vorstellen. Halten wir im Blick auf diese die Frage danach, was ist das eigentlich genau für ein sozusagen umklappen oder hochklappender Prozess, der diese neue Perspektive eröffnet, halten wir im Blick darauf einige Beobachtungen fest, die für die Frage nach dem Prozesscharakter der sinnlichen Gewissheit nochmal genauer ausleuchten, was für Aspekte damit im Spiel sind. Wir haben die zum Teil schon angesprochen. Ich hole die einfach nochmal so unsystematisch als vier Punkte vor Augen. Erstens, nehmen wir diese beiden Ebenen. Zum einen die einzelne sinnliche Gewissheit mit ihrer dialektischen, in sich widersprüchlichen Struktur, wenn wir genau hinsehen, und dann diese zweite Ebene, den Ebenenwechsel, dass nämlich in den widersprüchlichen Momenten sich ja eine Bewegung vollzieht, die wir auf allgemeinerer Ebene ins Auge fassen können und verstehen können. Dann können wir sagen, in der ersten Einheit der Bewegung, auf der ersten Ebene, dieses Mir, liegt tatsächlich eine unmittelbare Wirklichkeit der sinnlichen Gewissheit. Das logisch unauflösbare Hin und Her, das gleichwohl da drin steckt, das Hin und Her der beteiligten Momente, verschwindet nun mit dem Perspektivwechsel, der die Bewegung selbst in den Mittelpunkt rückt, also mit dem Perspektivwechsel hier hinüber. Es verschwindet nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Es tritt gleichsam nur eine neue Ebene hinzu. Hegel drückt das mit dem Wort Aufhebung aus, das wir beim letzten Mal auch schon gehört hatten. Der Widerspruch, der zunächst dominiert, der also, wenn ich hier drin stecke, gedanklich dominiert, dieser Widerspruch lässt sich aufheben in der Einsicht, dass das allgemeinere, sich situationsüberdauernd kennende, begreifende Ich gerade im Element des Widersprechens der vielen konkreten Dieses und Mir entsteht. Dass es da nicht nur ein an den Momenten gebundenes Mir erscheint dies gibt, sondern ein mit dem Prozess der wechselnden Gewissheit selbst einhergehendes, gleichsam durchgängiges Ich, das diesen Prozess und auch wechselnde Prozesse diesen Typs, dieses, dann dieses, erlebt, schließt also nicht aus, dass wir weiterhin einzelne sinnliche Gewissheiten erfahren. Wir können sie jetzt nur auch aus einer anderen, allgemeineren Perspektive denken. Der Baum ist auch, aber eben nicht nur ein Dies-Da, sondern er ist auch ein handfester, beständiger Gegenstand, der sich nicht nur einem punktuellen Mir, sondern eben im Prozess des durchgängigen Wiederkehrens der Allgemeinheit, der zum Gegenstand hin orientierten Bewegung, einem ebenso durchgehenden Ich oder Wir darstellt. Das ist ein wichtiger Punkt, dass diese Bewegung eben nicht in dem Sinne sich vollzieht, dass wer das sozusagen einmal in den Blick genommen hat, dass es ja Gegenstände gibt und nicht nur so unmittelbare sinnliche Gewissheiten, dass der dann keine sinnlichen Gewissheiten mehr hätte. Die Erfahrung bleibt, aber sie wird überlagert, sie ist auch aus anderer Perspektive erfahrbar. Aus einer Perspektive, in der die allgemeinere Profilierung von Erfahrung gewiss ist, die damit im Spiel ist. Dann ein zweiter Aspekt. In der vergangenen Woche hatte ich zu Ende der Vorlesung besonders darauf hingewiesen, auf die zeitliche Seite dieses Aha-Effekts der neuen Wendung und Aufhebung der beiden paradoxen Momente genau dadurch, dass man denjenigen Prozess für das Entscheidende erkennt, der die Widersprüche vermittelt. Hegel schrieb, es erhellt, dass die Dialektik der sinnlichen Gewissheit nichts anderes als die einfache Geschichte ihrer Bewegung oder ihrer Erfahrung und die sinnliche Gewissheit selbst nichts anderes als nur diese Geschichte ist. Und damit meint er tatsächlich, achtet man auf die Zeitstruktur dieser dialektischen Bewegung, der Erfahrung, so kann man tatsächlich sagen, es ist in der Geschichte der Wechselnden dieses oder auch in der Geschichte des je konkreten Zeigens hier jetzt, also in der Geschichte der sinnlichen Gewissheiten, dass allmählich die allgemeineren Formen des Gewissseins entstehen. Ich lerne mit der Zeit, dass ich selbst jenes Dritte bin, das die widersprüchlichen Erfahrungen auch vermittelt erfahren kann, wie auch, dass es da trotz der wechselnden sinnlichen Gewissheiten so etwas wie bleibende Gegenstände gibt. Sie merken, gerade wenn man diese Temporalstruktur mitdenkt, dann ist Hegels Blickwinkel so abstrakt und blauäugig eigentlich nicht. Man könnte die Phänomenologie nämlich auch als eine Art Entwicklungspsychologie lesen. Wie entsteht etwa beim kleinen Kind allmählich ein Ich-Bewusstsein und ein Sinn für Gegenstände? Vielleicht durch solche der konkreten Bewegung der Erfahrung entspringende Lernprozesse, die gleichsam qualitative Verallgemeinerungsschritte enthalten. Drittens gibt es da neben der Aufhebungsfigur, die nicht tilgt, was wir auf einfacherer Stufe erfahren, und der doch auch zeitlichen Seite der Erfahrungsbewegung noch eine wichtige logische Seite dieser Aufhebungsbewegung, also dieser Bewegung hierüber, die ich Ihnen bisher ein Stück weit unterschlagen habe. Ich habe das also bewusst nicht so betont. Ich deute es auch jetzt nur an, denn wir werden in einer der kommenden Vorlesungen ganz in Ruhe und ausführlich auf logische Aspekte der ganzen Sache nochmal zu sprechen kommen. Also die logischen Merkmale der dialektischen Entwicklungsbewegung genauer auseinandernehmen, das ist nämlich Thema der Logik. Lassen Sie sich also nicht verwirren, sondern probieren Sie jetzt nur einmal unverbindlich noch die folgende Überlegung aus im Hinblick auf diese Figur. Was genau treibt eigentlich die innere Dynamik der dialektischen Bewegung voran? Kann man sich ja fragen. Also, wo ist sozusagen der Antrieb des Ganzen? Die Antwort muss klar lauten, es sind die Widersprüche, die einander da gegenüberstehen. Das, was da auseinanderfällt, diese Momente, diese Nicht-Ineinander-Überführbarkeit, diese Dynamik hat etwas mit Negation zu tun. Negation, das ist tatsächlich ein logischer Ausdruck für das Gesicht dieses Widerspruchs. Da steht nicht bloß etwas ineinander, etwa wenn wir dieses merkwürdige Auseinanderklaffen von dieses und mir erfahren. Da steht nicht nur was nebeneinander, was wir sozusagen nicht zusammenkriegen, sondern das eine widerlegt in gewisser Weise das andere. Wir haben also gleichsam im Herzen unserer konkreten Welterfahrung eine Art Konfliktlage, eine logisch herausfordernde Konfliktlage. Es ist eine Lage der wechselseitigen, verneinenden Ablehnung oder ein Widerspruch des einen gegen das andere. Hier sieht Hegel tatsächlich gleichsam jenen dynamischen Motor, der unsere Erfahrung vorantreibt. Die Komponenten unserer Erfahrungen streben nicht etwa aus sich heraus nach Harmonie, da tritt was auseinander, um dann zu verschmelzen oder dergleichen, sondern wo sie einander widerstreiten, geschieht dies so hartnäckig, dass die kollidierende Negationsbewegung eine Konfliktlösung erzwingt. Da baut sich sozusagen der Druck auf, der uns auch diesen Ebenenwechsel möglich macht. Wir sind nicht damit zufrieden, uns ewig in diesen Widersprüchen zu bewegen, sondern das ist eine Erfahrung, die unruhig macht, sage ich mal vorsichtig. Man könnte, es wäre vielleicht etwas zu stark gesagt, wenn wir sagen, dass sie Leiden macht, aber sie lässt einen sozusagen nicht einfach sich in diesen Widersprüchen aufgehoben findend in Ruhe, sondern man muss in gewisser Weise in diese Richtung weiterarbeiten, die dann die Perspektive der reflektierten Einheit aus einem anderen Blickwinkel ergibt. Die Reflexion wird gleichsam vorangetrieben von einer logischen Unruhe, die aber auch eine faktisch unerträgliche Widersprüchlichkeit anzeigt. Nicht Einheitsbestrebungen, sondern Widersprüche treiben die Erfahrung über ihre eigenen Grenzen hinaus. Widersprüche machen uns denken. So könnte man das ganz knapp auf die Formel bringen. Widersprüche geben uns auch die Reize des Neuen in unserer Erfahrung. In der neu gewonnenen, der dritten, der neuen ganzen Perspektive wird das Negationsverhältnis nicht ausgelöscht, aber relativiert. Man könnte also sagen, dass die Verallgemeinerungsbewegung eine Art logisch befriedeter Ordnung herstellt, aber ohne die Widersprüche ganz zu tilgen. Auf der Ebene der sinnlichen Gewissheit, die den Sinn für ein allgemeines Ich der Gegenstandswahrnehmung hervorbringt, heißt dies, dass dies dort und das dies mir negieren einander, aber von einem neuen, höheren Standpunkt aus machen die Negationen dann durchaus wieder Sinn. Sie existieren, aber sie sind zu verstehen. Sie sind lokale Widersprüche, deren Voraussetzungen wir jetzt mitdenken können. Sie sind Teil eines Bewegungszusammenhangs, den man aus der neuen Position, die auf den Prozess im Ganzen reflektiert, als einen begreifen kann. Wie gesagt, das mehr so als Vorblick, dass es mit dieser Dynamik der Widersprüche einiges auf sich hat und man kann das dann auch logisch auseinandernehmen, wenn man eben so in Widerspruch und Negation und so weiter denkt und gewinnt dann auch eine ganz interessante Perspektive auf die Tradition der philosophischen Logik. Sie ahnen vielleicht, dass wenn man das so dynamisch denkt, Logik, dass dann einiges dieser klassisch überlieferten logischen Gerüste überhaupt nicht mehr passt. Vierter Aspekt. Noch einmal etwas, was wir schon wissen, aber was sich zu wiederholen lohnt. Allgemein, wenn wir hier diesen Perspektivwechsel vollziehen, ist für Hegel gerade nicht der Gegenstand meiner Erkenntnis, also sagen wir der Baum als eine allgemeine Größe oder die Idee jenseits konkret vorkommender Bäume oder dergleichen. Allgemein ist auch nicht das über die Mirs hinweg für mich allgemein erfahrbare Ich. Allgemein ist für Hegel lediglich die Bewegung, die mir diesen Gegenstand gibt und die mir jenes Bleibende, sich in der Wiederholung, in der Negation wiederfindende und gleichbleibende und insofern eben dann allgemein erlebende Ich. Hegel nennt diese Bewegung Wahrnehmung. Also die Bewegung, die über die sinnliche Gewissheit hinausgeht und von der sinnlichen Gewissheit ausgehend zu einer neuen Ebene zu finden vermag, tauft er gleichsam Wahrnehmung oder nennt er Wahrnehmung, diese Bewegung. Sehen wir uns die Gliederung der Phänomenologie des Geistes an, so finden wir, dass sich an den Abschnitt zur sinnlichen Gewissheit, Sie erinnern sich, dieser Abschnitt hieß die sinnliche Gewissheit oder das Dieses und das Meinen, das war der erste Abschnitt im Kapitel Bewusstsein, dass sich also an diesen Abschnitt zur sinnlichen Gewissheit tatsächlich ein Abschnitt über die Wahrnehmung anschließt. Dieser heißt die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung. Nehmen wir diese Gliederungsreihenfolge im Buch als Bestätigung noch einmal für diese sozusagen für diesen Anschluss der Themen. Führt die Analyse der sinnlichen Gewissheit als erstens der einfachen Form der Evidenz, als einheitliche Erfahrung, und zweitens als dann doch dialektisch widersprüchliches Ineinander von nacktem Dies da und nacktem für mich, zu drittens diesem neuen Sinn dafür, dass gerade in der Bewegung des Ineinanders eine dritte, eine neue dynamische Einheit sich zeigt, ein situationsübergreifendes Ich der sinnlichen, nämlich aller möglichen sinnlichen Evidenzen, dann haben wir sozusagen das Thema Wahrnehmung als neuen Ausgangspunkt erreicht. Hegel nennt also diese neue, allgemeinere Einheit die wir ausgehend von dieser sinnlichen Gewissheit erhalten, also diese Perspektive, die Einheit, die durch die vielen wechselnden, jede für sich immer nur besonderen sinnlichen Gewissheiten hindurchgreift, Wahrnehmung. Und jetzt geht er so vor, dass er im zweiten Abschnitt seines Bewusstseinskapitels, in diesem Wahrnehmungsabschnitt, nun von der Wahrnehmung ausgeht. Und er analysiert diese wiederum auch als etwas, das eine innere Dialektik hat. Die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung. Unter dieser Überschrift zeigt Hegel, dass wir uns als reflektiertes Ich, gleichsam oberhalb unserer vielen konkret wechselnden sinnlichen Gewissheiten, dies da, hier jetzt, mir hier, auf die Wahrnehmung tatsächlich als eines, als eine feste, verlässliche, praktische Form zu verlassen pflegen. Wir wissen, dass und wie wir uns situationsübergreifend über eine Welt von Dingen Orientierung verschaffen können. Wir können Dinge wahrnehmen und diese von anderen Dingen unterscheiden. Wir können auch durch unsere Wahrnehmung feststellen, dass ein bestimmtes Ding zum Beispiel nicht da ist, dass es also fehlt, dass es vorhin vielleicht noch da lag, dass wir es jetzt aber vielleicht suchen müssen, etc. Sie merken schon, das ist eine Erfahrungsstufe, die deutlich anspruchsvoller ist als die des Sinnlichen dieses als ein, sozusagen einzelne Form der Gewissheit. Die Dingwahrnehmung. Wir kennen auch, und das ist eben Teil dieses Vermögens, dass wir etwa feststellen können, da lag das doch vorher noch, dieses lag vorher da und jetzt liegt es da nicht mehr. Wir kennen auch die allgemeinen Eigenschaften dieses Dings. Und wir haben die in unserer Dingwahrnehmung sozusagen auf einen Schlag gewiss mit im Spiel. Dieser Apfel ist ein Apfel und wir können wahrnehmen, dass er keine Birne ist. Und er ist auch nicht der Schlüsselbund, den ich suche. Dies funktioniert so, weil wir nicht nur etwas als etwas, sondern eben Dinge als Dinge mit bestimmten verallgemeinerbaren Eigenschaften wahrnehmen können. Die Wahrnehmung wäre also eine unmittelbare, einheitlich durchgreifende Evidenz, die wir haben. Die Wahrheit der sinnlichen Gewissheit, in Hegelscher Formulierung. Allerdings, und so geht Hegel jetzt an diese sozusagen neue Erfahrungsanalysestufe heran, allerdings enthält auch die sinnliche, auch die Wahrnehmung enthält bei näherem Hinsehen in sich widersprüchliche Momente. Nämlich das Ding dort, das bestimmte und mit verallgemeinerbaren Attributen versehene andere dort drüben oder nicht dort drüben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wiederum ein Ich, das wahrnimmt. Verglichen mit dem dies mir oder mit dem mir hier der sinnlichen Gewissheit handelt es sich beim Ich des Wahrnehmens um ein deutlich elaborierteres Ich. Es bin ich, die ich vor 2 Tagen meinen Schlüsselbund dorthin gelegt hatte, die nun den Schlüsselbund vermisst. Es ist also das Ich einer Geschichte mit dem Ding, einer Geschichte mit anderen Dingen, mit Dingen überhaupt. Ein Ich, das um die Eigenschaften der Dinge weiß und sie an ihren Eigenschaften unterscheiden und auseinanderhalten kann, das sich hier mit der Welt der Dinge auseinandersetzt. Und entsprechend individualisierte, sozusagen mit Geschichte befrachtete Dinge sind es, die in der Wahrnehmung vorkommen und eine Rolle spielen. Die Wahrnehmung hat, anders als die unmittelbare Gewissheit, das Allgemeine als Prinzip. So drückt Hegel das aus. Diese Tatsache, dass wir uns da auf einer sehr viel elaborierteren, auch was die Zeit angeht, zeitübergreifenderen Stufe bewegen. Die Wahrnehmung setzt, dass dieses nicht einfach nur als dieses, sondern als nicht dieses andere. Sie ist bestimmt. Sie kennt ihre Gegenübers. Sie richtet sich auf einen Gegenstand, ein Ding, aber ein Ding unter vielen, wenngleich ein Ding, das nicht etwa alle Eigenschaften in sich vereint, sondern das bestimmte Eigenschaften hat. Weswegen der Unterschied, also die Negation anderer dieses, anderer Dinge, zum Wesen der Wahrnehmung gehört. Die Negation ist in der Wahrnehmung nicht nur etwas Beiherspielendes, wie in der unmittelbaren Gewissheit, sondern sie bestimmt das Ding regelrecht dadurch, dass ein Ding eben ein bestimmtes Ding ist und nicht ein ebenso bestimmbares anderes Ding. Hegel bringt als Beispiel das Salz, dass ich da nicht nur eben als diffuses Dies da erfahren kann, sondern ich kann es auch vor mir haben, in der Wahrnehmung, und es als Salz wahrnehmen. Zitat: Dies abstrakte, allgemeine Medium, das die Dingheit oder das reine Wesen genannt werden kann, ist nichts anderes als das Hier und Jetzt, wie es sich erwiesen hat, nämlich als ein einfaches Zusammen von vielen. Aber die vielen sind in ihrer Bestimmtheit selbst einfache Allgemeine. Dieses Salz ist einfaches Hier und zugleich vielfach. Es ist weiß und auch scharf, auch kubisch gestaltet, auch von einer bestimmten Schwere und so weiter. Alle diese vielen Eigenschaften sind in einem einfachen Hier, worin sie sich also durchdringen. Keine hat ein anderes Hier als die andere, sondern jede ist allenthalben in demselben, worin die andere ist. Und zugleich, ohne durch verschiedene Hier geschieden zu sein, affizieren sie sich in dieser Durchdringung nicht. Das Weiße affiziert oder verändert das Kubische nicht, beide nicht das Scharfe und so weiter. Sondern da jede selbst einfaches sich auf sich beziehen ist, lässt sie die anderen ruhig und bezieht sich durch das Gleichgültige auch auf sie. Dieses Auch ist also das reine allgemeine Selbst oder das Medium, die sie so zusammenfassende Dingheit. Ende des Zitats. Das klingt ein bisschen scholastisch-metaphysisch, aber Sie merken, was gemeint ist. Etwas als ein Ding zu identifizieren, ist eigentlich eine schon ziemlich stark abstrahierende Angelegenheit. Wir bündeln verschiedene einander tolerierende Eigenschaften in diesem Objekt. Wir erkennen sie, wir erfahren diese Eigenschaften. Und es ist eine Art Erfahrungstotale, die uns da gegeben ist, wiewohl es ein Vieles ist, das da drin steckt, etwa in diesem Salz. Das Ding sei das Wahre der Wahrnehmung, schreibt Hegel auch. Aber ich erfahre es eben als das andere, das Gegenstück meines Wahrnehmungs-Ich, das den Dingen gegenüber zunächst einmal ja diese einfachen Wahrnehmungserfahrungen haben kann. Das ist die andere Seite. Deswegen kann man auch bezogen auf die Wahrnehmung von zwei Momenten sprechen. Das ist Salz, ganz klar. Kein Apfel, keine Birne, kein Autoschlüssel etc. Das aber sich auch genau als dasjenige erfährt, das dem anderen der Dinge gegenüberliegt und die Unterscheidung hat, vielleicht sogar treffen kann, das ist ebenfalls mit im Spiel. Ich habe diese Wahrnehmungserfahrung. Wir haben hier also wieder, kann man sagen, eine dialektische Konstellation. Sage ich, die Dinge sind unterschiedlich, sie unterscheiden sich voneinander und diese Unterschiede kommen, indem ich sie wahrnehme, gleichsam bei mir an. Das Salz hat diese Kristallform, es ist weiß, es hat ein bestimmtes Gewicht und so weiter. So ist das genauso richtig, wie wenn ich sage, ich kann die Dinge voneinander unterscheiden. Und nur weil ich die Unterschiede mache, erfahre ich das Salz als etwas anderes, als den Apfel und so weiter. Ach Gott, Entschuldigung. Also eine ähnliche Konstellation, natürlich auf einer anderen Ebene, aber wir haben hier diese Wahrnehmungsgewissheit als eines und wir haben dann diese in Momente zerfallene und in gewisser Weise auch dynamische, widersprüchliche Struktur. Es gibt dieses Faktum, dass sich die Dinge voneinander unterscheiden in der Wahrnehmung. Die Dinge haben diese Eigenschaften. Und wenn ich frage, ja, wo kommen die Eigenschaften denn her, dann verweist das auf den anderen Pol dieser Wahrnehmungserfahrung. Ich nehme wahr und in gewisser Weise mache ich die Unterschiede. Ich muss sie kennen. Also erneut eine solche widersprüchliche Struktur. Wie geht Hegel damit um? Er fragt erneut nach einem Perspektivwechsel, nach einem Dritten, nach einer Dimension, die sich nun in dem Prozess, im widersprüchlichen Prozess des Sich-Reibens der zwei Momente der Wahrnehmung zeigt. Er wendet den Blick in einer ähnlichen Weise wie schon im Falle der sinnlichen Gewissheit, und zwar hin zu einer möglicherweise umgreifenden, höherstufigen Einheit, die sich nun im Prozess der Wahrnehmung auftut. In dieser Wahrnehmung als einer Form, die doch hoffnungslos immer nur auf zwei Momente verweist, Ding und Ich. Wie funktioniert aber für uns praktisch das Unterscheiden der Dinge? Geht es von den Dingen aus oder vom wahrnehmenden Ich? Hegel wendet hier den Blick. Er fragt, was ist das für ein Prozess, zu dem diese beiden Fragen, geht es von den Dingen aus oder geht es vom wahrnehmenden Ich aus, zu dem diese beiden Fragen, die ineinander kreisen, gleichermaßen gehören. Und dann stoßen wir, wenn wir also sozusagen nach dem Prozess suchen, zu dem diese beiden Dimensionen gehören, dann stoßen wir tatsächlich auf eine weitere, durch beides gleichsam hindurchgreifende, abstraktere Bewusstseinsbewegung. Es ist, so Hegel, die in der Dingheit, dem Dinge haben, Dinge bestimmen, Dinge unterscheiden können, steckende Verstandesleistung. Weder gibt sich das Ding bloß, noch habe ich einfach so Wahrnehmungsgewissheiten von Dingen, sondern im Zweifel, wenn wir genau hinsehen, wie das funktioniert, findet da ja eine Zuweisung von Eigenschaften statt. Beziehungsweise die Dinge profilieren sich durch die Eigenschaften, die sie zu unterscheiden geben. Im Hin und Her zwischen Ding-Eigenschaften und meiner Ding-Unterscheidung zeigt sich ein jenseits der Wahrnehmung liegendes Ordnungsvermögen. Ein Ordnen können von Bestimmungen. Anders gesagt, hier kommt eine denkende Bewusstseinsdimension ins Spiel, und diese ist die eigentliche Instanz der Bestimmung sowohl der Dingwahrnehmung als auch der schlichten Sachgewissheit sozusagen meines Wahrnehmungs-Ich. Das ist also Hegels These. An der Stelle, wo diese Fragezeichen stehen, haben wir im Grunde die gedankliche Operation der Zuweisung von Bestimmungen, von Eigenschaften, von Attributen, könnte man logisch auch sagen. Hegel spricht davon, dass wir uns klar machen müssen, dass die Dinge, denken wir diese neue Wendung hinzu, also es sind da ja auch abstrakte, gedankliche Unterscheidungsmomente mit im Spiel, dass die Dinge in unserer Erfahrung tatsächlich gleichsam doppelt bestimmt sind. Wir haben sie als etwas, das wir wahrnehmen können. Also wir haben die Dinge auf der Ebene der direkten Dingwahrnehmung. Ich nehme das Salz wahr. Ich kenne das als Salz. Ich nehme es nicht bloß als diffuses, sinnliches Dieses, sondern eben als Salz wahr. Und dann gibt es aber, wenn wir überlegen, wie funktioniert eigentlich dieser Unterscheidungsprozess, der in der Wahrnehmung drinsteckt, dann gibt es aber nach der Aufhebung der beiden Momente der Dingwahrnehmung, Dingpol und Ichpol könnte man sagen, da gibt es dann die Verallgemeinerungsebene, die sozusagen durch alle Dingwahrnehmung hindurch oberhalb der Wahrnehmung liegen muss. Nämlich die Bestimmung des Dings im expliziten Auseinandersortieren und in der verstandesmäßigen Anordnung seiner, dieser Dingeigenschaften. Das wären dann Verstandeskriterien wie etwa weiß, feinkörnig, scharfkantig, wasserlöslich etc. als die abstrahierbaren Eigenschaften des Salzes. So kann ich das Ding Salz jenseits der unmittelbaren Bestimmungsebene mittelbar, gleichsam noch klarer, verstandesmäßig reflektieren und nachbestimmen oder präziser bestimmen. Auf demselben Wege kann ich etwa auch mit Täuschungen umgehen, beziehungsweise aus Wahrnehmungstäuschungen lernen. Auch so lässt sich die neue Ebene fassbar machen, die nach Hegel jetzt eben auf dieser Ebene aus der Dingwahrnehmung erwächst. Es gibt eine innere Dynamik der Dingwahrnehmung, die es mir erlaubt, aus meinen eigenen Täuschungen über Dinge etwas zu lernen. Das Ding war etwa weiß, kristallin, aber es schmeckte bitter. Es war also kein Salz, so wie ich es kenne. Was passiert dann? Ich operiere dann mit Bestimmungseigenschaften. Ich lerne ein weiteres Ding kennen, eben nicht Natriumchlorid, Kochsalz, sondern vielleicht Magnesiumsulfat, eine ähnlich aussehende andere Substanz. Und diese Operation ist eine, die sozusagen diese abstraktere Dimension des Hineinspielens von gedanklichen Unterscheiden ins Wahrnehmen bereits mitmobilisiert. Sonst funktioniert das gar nicht, das Umsortieren von solchen Bestimmungserfahrungen. Eine neue, wenn wir so wollen, gebildetere, abstraktionsreichere Form des Bewusstseins vom Gegenstand, eine Form, die auf die unterscheidenden Eigenschaften, die für uns in unserer Wahrnehmung entscheidend sind, bewusst zu reflektieren vermag, schließt sich also an die einfache Dingwahrnehmung an. Oder besser, sie stuft sich auf die bisherigen zwei Ebenen, die wir schon kennen, auf. Also die Ebene sinnliche Gewissheit, dann die Ebene Wahrnehmung. Schauen wir, und jetzt eben diese dritte Dimension, schauen wir die Phänologie des Geistes an, so tut Hegel tatsächlich, und insofern ist es eine sehr geordnete Schrift, mit dem nächsten Abschnitt in der Phänologie genau diesen Schritt in die dritte Dimension hinein. Auf den Abschnitt die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung folgt nämlich der dritte Abschnitt Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt. Übersinnlich, so könnte man diese Dimension der, ich habe jetzt mal gesagt, gedanklichen Unterscheidungen natürlich auch charakterisieren. Es ist da mehr als das, was wir sinnlich wahrnehmen im Spiel, wenn wir tatsächlich Dingerfahrungen als Bestimmungsprozesse haben und als Bestimmungsprozesse verstehen lernen, sodass wir den schlichten Widerspruch, da ist halt das wahrgenommene Ding und da bin ich, die ich das wahrnehme, nochmal im Sinne eines Bestimmungsvorgangs analysieren und sozusagen reflektierter als auch abstrahierenden Prozess betrachten, in dem solche Eigenschaftszuweisungen stattfinden. Folgendermaßen leitet Hegel seine Betrachtung auf dieser dritten Stufe seiner Wissenschaft des erscheinenden Geistes ein. Zitat: Dem Bewusstsein ist in der Dialektik der sinnlichen Gewissheit das Hören und Sehen und so weiter vergangen und als Wahrnehmen ist es zu Gedanken gekommen, welches aber erst im unbedingt Allgemeinen zusammenbringt. Da haben wir ganz knapp diese dreistufige oder drei, also es ist ja, Stufen ist ein bisschen verfängliches Bild, also sozusagen wendelförmige, in drei Spiraldynamiken aufgelöste, auflösbare Bewusstseinsdynamik in einem Satz. Also die sinnliche Gewissheit, das Hören und Sehen, in gewisser Weise vergeht sie im Wahrnehmen, sofern wir allgemeinere Gegenstandswahrnehmungen haben. Und auch das treibt wieder über sich hinaus und wir kommen in gewisser Weise zu Gedanken, die in der Gegenstandswahrnehmung permanent mit im Spiel sind und insbesondere bei Täuschungs- und Negationserfahrungen genau das sind, was uns auch Lernmöglichkeiten eröffnet. Mit den Ordnungskategorien, die uns abstrakte Bestimmungen der Dinge liefern, sind wir also aus der Wahrnehmung sich heraus entwickelt bei den Gedanken angekommen. Die Frage der Gedanken erörtert Hegel dann mit einer Analyse, die wieder neu ansetzt und im Inneren des Hantierens mit abstrakten gedanklichen Unterscheidungen eine Kraft des Verstandes ausmacht. Wir haben eine gedankliche Bestimmung der Dinge, auch dieses konkreten Dinges und seiner Abwesenheit, und dieser gedankliche Zugriff reagiert auf die Herausforderung, die das wahrgenommene Ding für unser Bewusstsein darstellt. Wir möchten es in seiner Fremdheit verstandesmäßig fassen. Wir möchten es definieren, verstehen können. Wir wollen es in seinen Grenzen, in seinen Bestimmungsgrenzen, so wie wir es in der Wahrnehmung haben, endgültig auf den Begriff bringen können. Nämlich alle Möglichkeiten dieses Dinges, auch wenn wir immer nur die je konkreten Dinge erlebt haben, in einer einzigen Bewegung aussagen können. Und damit, mit dieser Verstandeskraft, die sozusagen auf auf einheitliche Aussagebewegung hinausläuft oder hinausdrängt, sind wir eigentlich schon wieder auf einer nächst raffinierteren Stufe, vielleicht könnte man sagen auf einer vierten, bei der Frage nach den Begriffen nämlich. Den Begriffen, mit denen wir etwas ausdrücken können und bei dem nicht nur Bewusstsein im Spiel ist, sondern sich dann die Frage stellt, was ist das eigentlich für ein Selbstbewusstsein, das uns mit diesen Begriffen, die wir für etwas haben, erwächst. Es gibt da ja schon wieder ein noch reicheres Ich, könnte man sagen, ein Ich des Denkens und der Begriffe. Ein in die Unendlichkeit der Möglichkeiten verstandesmäßig sich eintauchendes Ich, das versucht, diese Möglichkeiten zu bändigen. Das wissen will, das die Dinge unterscheiden können will, diese Unterscheidung auch abstrakt fassen können will, das aber in gewisser Weise um die Frage nach sich selbst nicht herumkommt. Schrauben wir uns nicht zu weit ins Abstrakte. Aber nun sehen Sie wahrscheinlich schon recht gut das Bauprinzip der Phänologie des Geistes. Auch dazu, gerade mal gucken, ob ich das mitgebracht habe. Habe ich nicht, ist auch ganz gut so. Auch dazu gibt es Grafiken. Also Sie haben das jetzt schon gemerkt, ich habe sehr illustrativ operiert, versucht, da endgültige Bilder zu vermeiden, aber für dieses Bauprinzip der verschiedenen Stufen, die jeweils bewegt sind und eine treibt die andere aus sich hervor, gibt es alle möglichen, also rundlich, spiraligen, kreisförmigen, wie auch immer, Visualisierungsversuche, um diese Ebenen in der Phänologie des Geistes diagrammatisch mal zu fassen, damit man sich das besser vorstellen kann. Wir sehen das Bauprinzip vielleicht aber auch ohne Bebilderung, vielleicht sehen wir es da auch besser. Hegel entwickelt aus der inneren Bewegung der sinnlichen Gewissheit die Wahrnehmung. Und aus der Bewegtheit der Wahrnehmung, als diese Bewegtheit, dasjenige, was in einer ersten Stufe Bewusstsein heißen könnte, nämlich die begriffliche Verstandesbestimmung. Gedanklich habe ich die genannt. Und ganz ähnlich, der Form nach ähnlich, nicht der jeweils neuen Erschließungsebene, die sich dann auftut, nach ähnlich, geht es dann weiter in der Phänologie, auch in dem Teil, der Selbstbewusstsein heißt. Hegel nimmt tatsächlich im Anschluss an diesen Abschnitt über den Verstand einen Abschnitt in Angriff, der heißt die Wahrheit der Gewissheit eines Selbst. Hier stellt sich nun ein wichtiges Problem, ein philosophisch auch interessantes Problem und vor allem interessant im Blick auf die philosophische Tradition. Es stellt sich die Frage, wie komme ich in diesem genetischen Modell, also in diesem Modell des Werdens von Bewusstheit, wie komme ich vom Bewusstsein von etwas, den Dingen und dem mit scharfen, begrifflich gefassten Kriterien ausgerüsteten Unterscheiden können der Dinge, also dem, was man Verstand nennen kann, einschließlich vielleicht auch dem Begriff, den wir für solche Gegenständlichkeiten haben, den Begriffen, wie komme ich von da aus zu einem expliziten Bewusstsein auch meiner selbst? Schon von den wahrnehmbaren Unterscheidbarkeiten der Dinge zu den gedanklich unterscheidbaren Eigenschaften der Dinge und den dazugehörigen Begriffen zu kommen, war sozusagen ein Riesenschritt vom Sichtbaren ins Abstraktere, Unsichtbare. Der Schritt zur Reflexion auf mich selbst beinhaltet nun aber eine demgegenüber noch einmal abenteuerlichere Bewegung. Hier ist sozusagen etwas gefragt, was wir in den ersten drei Stufen so nicht als Problem hatten. Hegel drückt das folgendermaßen aus. Und was ich jetzt zitiere, stammt bereits aus dem vierten Abschnitt, also dem ersten Abschnitt des Selbstbewusstseinskapitels in der Phänologie. Wir gehen jetzt also gerade vom ersten Teil zu diesem zweiten Teil weiter. Er sagt, in den bisherigen Weisen der Gewissheit ist dem Bewusstsein das Wahre etwas anderes als es selbst. Klar, das Wahre war bisher gesehen, die waren eben bisher die gesehenen, gehörten, gefühlten Etwasser der sinnlichen Gewissheit. Es waren die Dinge in der Wahrnehmung, das dazugehörige Wahrnehmungs-Ich, die abstrakten Dingeigenschaften und die Begriffe der Dinge auf der Ebene der gedanklichen Zugriffskraft auf Objekte, das denkende Ich als Gegenstück, also das, was unseren Verstand auszeichnet. Wenn wir uns aber nun mit der Frage, was denn eigentlich für Momente in der Erfahrung des Begriffs des Wahren mitschwingen, auf die Frage nach dem Sein des Bewusstseins selbst, das Begriffe verwendet, das denken kann und so weiter, dann ergibt sich mit dieser Frage eine neue Ausrichtung dieses, ich sag mal, dieses Formats Bewusstsein, so wie Hegel das bisher entworfen hat. Denn für das Denken stellt sich jetzt die Frage, was weiß das Bewusstsein, indem es sich selbst weiß? Das ist eine insofern neue Frage, als eben nicht das, worum es jetzt geht, etwas anderes als es selbst ist. Dazu merkt Hegel erst einmal an, dass es sich in der Tat bei dieser Frage, was weiß das Bewusstsein eigentlich, indem es sich selbst weiß, um einen bisher nicht erörterten Typ von Bewusstsein handeln muss. Es geht nämlich um eine Gewissheit, welche ihrer Wahrheit gleich ist. Denn die Gewissheit ist sich selbst ihr Gegenstand und das Bewusstsein ist sich selbst das Wahre. Es ist darin zwar auch ein Anderssein, Anderssein heißt es weiter, das Bewusstsein unterscheidet nämlich. Aber das Problem ist, was das Bewusstsein jetzt unterscheiden können müsste, um sich selbst, also das Selbstbewusstsein zu erklären oder auch zu haben, das ist etwas, was zugleich für das Bewusstsein selbst ja nichts Unterschiedenes ist. Sie sehen das Problem. Die Wendung auf sich selbst schneidet die Möglichkeit ab, im einfachen Format des Anders als ich das zu denken, was das Bewusstsein da erfährt. Es muss ein anderer Typ von Bewusstseinserfahrung sein. Sie merken, dass Hegel mit diesem Thema des Selbstbewusstseins ein neues Problem anschneidet. Das mit dem Anderssein, das in einer Erfahrungseinheit steckt, also das mit dem Auseinandertreten von Momenten, kennen wir jetzt schon ein bisschen und offensichtlich geht es weiterhin um Unterscheiden. Das heißt, im Selbstbewusstsein müssen auch irgendwie Momente im Spiel sein. Frage ich aber eben nicht nach Gegenständen oder Gegenstandswahrnehmung oder Dingen oder Gedankendingen oder dergleichen, sondern frage ich nach dem Selbst meines eigenen Bewusstseins, so wird es verwirrend, von Unterscheiden zu reden. Was unterscheide ich denn da eigentlich von was, wenn ich mich nach dem mir Selbstbewusstsein frage? Ich habe da gar keine zwei Momente, könnte man sagen. Beziehungsweise, wenn ich mich auf mich beziehe, dann meine ich zwar etwas. Es ist ja möglich zu sagen, ich beziehe mich auf mich oder ich denke mir, ich frage nach mir selbst. Ich meine da also zwar etwas, aber was meine ich da? Auf eine neue Weise habe ich, wenn ich sage, es muss ein Bewusstsein von, auch bezogen auf mich selbst geben, auf neue Weise habe ich da gewissermaßen nichts mehr in der Hand. Was erfahre, also Hegel redet von der Erfahrung. Was erfahre ich da? Was für ein Erfahrungsetwas meine ich, wenn ich sage, ich habe ein Bewusstsein von mir selbst? Oder ich suche ein Bewusstsein von mir selbst? Oder ich wüsste gerne, was ich bin? Oder wie ich das, was ich als ich erfahre, ansprechen kann? Ich habe auf neue Weise nichts in der Hand. Das ist anders als bei der Dingerfahrung und bei allen damit vorhandenen Reflexionsstufen, auch den abstrakten. Auch wenn ich ein Thema habe oder einen Denkgegenstand, habe ich in gewisser Weise kein Problem, dieses andere als anders mir gegenüberzustellen. Und das Problem habe ich, sobald ich tatsächlich ernsthaft die Frage nach mir selbst stelle. Also nicht irgendwie nach meinem Körper, meiner rechten oder linken Hand. Das ist kein Problem. Das kann ich sozusagen quasi gegenständlich von mir wegrücken. Aber wenn es tatsächlich um das Selbstbewusstsein geht. Ich bin also selbst mir ein für mich gar nicht positiv greifbarer Gegenstand. Ich bin sozusagen ein Ungegenstand. Es ist nicht klar, was davon was unterschieden werden könnte. Mein Bewusstsein unterscheidet, so hieß das im Zitat, aber es unterscheidet ein solches, das für es zugleich ein Nicht-Unterschiedenes ist. Das Selbstbewusstsein lässt sich also nicht so einfach nach dem Muster der Erfahrung des Dieses oder der Dingwahrnehmung oder des Gedankendinges denken. Das Ich macht sich hier nicht im Modus der Bewusstwerdung eines Etwas, sondern eben als sich bewusst. Sich denken. Wie ist diese Relation beschaffen? An diesem Punkt stößt Hegels Phänomenologie auf eines der zentralen Denkprobleme der europäischen Tradition. Vielleicht fallen Ihnen einige klassische Lösungen ein, wie diese Beziehung auf sich, also die Relation des Sich, das Sich denkt, der Bezug auf sich selbst, in der langen Geschichte der abendländischen Philosophie gedacht worden ist. In der Tat haben wir es ja hier mit einem Kernproblem zu tun. Ich habe das jetzt eben so etwas harmlos eingeführt, sozusagen im Hegelschen Modell. Dann taucht diese Frage auf, wenn ich Begriffe verwende, wenn ich denke, was ist eigentlich die subjektive oder die sozusagen die Ich-Seite dieses Prozesses und dieses Bewusstwerdungsprozesses selbst, der Reflexionsbewegung selber. Es gibt, das ist ein traditionell klassisches Problem und es gibt eben eine Fülle von Lösungen. Möglicherweise fällt Ihnen etwa Platon ein, vor mehr als 2000 Jahren. Da war das Selbstbewusstseinsproblem eine Art offene, dem Sokrates aufgegebene, ihn immer neu vorantreibende, zugleich ein Lebensstil wie auch ein Denkstil, das epistemische Forschen, heraustreibende Frage. Eine permanente Frage, die ja in gewisser Weise von Sokrates als Frage praktiziert und aufgedrängt und vorgeführt und variiert wird, aber nicht beantwortet. Oder bei Augustin. Dort erscheint die Beziehung des Sich zu sich ebenfalls als Frage, aber als eine Frage, die zu stellen unumgänglich ihren Weg über Gott nimmt. Denn erkenne dich selbst, das ist bei Augustin die Forderung, die Gott an mich richtet, weil nur die von mir selbst gefundene Antwort auf diese Frage mich wirklich zum Glauben führen kann. Noch eine prominente Figur für die Neuzeit, sehr wichtig, Descartes. Das Ich macht sich sein Sich bewusst, indem es die Methode des Zweifels ansetzt und damit in der Bewegung des Sich-Selbst-Denkens letztlich einen methodischen Fixpunkt finden kann. Cogito ergo sum oder eigentlich cogito me cogitare. Ich denke mich denken und ich kann mich nicht nicht denken, sofern ich nur überhaupt denken kann. Denn, das ist Descartes Pointe, das Ich steckt oder ein Ich, ein Cogito, steckt im Prozess des Denkens drinnen und es liegt damit, in diesem Sinne des Drinsteckens, in dieser Praxis namens Denken, jeglichem Sinn zugrunde. Nach Descartes kann ich darauf sozusagen eine Erkenntnistheorie und auch eine Theorie der Welt aufbauen. Schließlich Kant. Ich kann zwar nicht in einem umfassenden Sinne die Relation des Selbstbezugs zugleich selbst wieder denken, nach Kant, aber ich kann und ich muss sie als Form annehmen, diese Bezogenheit auf mich selbst. Diese Form ist nach Kant das reine Selbstbewusstsein, die a priorische Voraussetzung der Einheit aller meiner Aperzeptionen und auch meiner moralischen Gewissheiten ist eine transzendentale Notwendigkeit, ohne die die Vorstellung »ich denke« nicht entstünde, die alle meine anderen Vorstellungen begleitet. Dieses reine Selbstbewusstsein korrespondiert bei Kant unmittelbar mit dem Faktum der Vernunft. Daneben gibt es bei Kant noch ein empirisches Selbstbewusstsein. Wir denken uns in diesem Fall dann selber als Objekt, aber das ist für Kant kein irgendwie besonderer, sondern der sonstigen Objektbetrachtung absolut vergleichbarer Fall. Nehmen Sie nun dem allen gegenüber Hegel. Seine Herangehensweise ist, das haben wir schon gesehen, eine grundsätzlich andere als diejenige der bisherigen erkenntnistheoretischen und subjektphilosophischen Tradition. Denn Hegel spricht nicht einfach vom Ich oder vom Denken, sondern er lässt das Bewusstsein gleichsam allmählich aus seinen eigenen Vollzügen heraustreten. Mit mehreren Schichten oder Formen von Ich, die sich im Zusammenspiel mit der Welt herausbilden. Vielleicht könnte man sagen, dass die Dimensionen des Bewusstseins sich bei Hegel in der Erfahrung von im praktischen Erleben zutage tretenden, vielfältigen, auch gestuften, unterschiedlich komplexen Weltwidersprüchen überhaupt erst finden. Das Selbstbewusstsein als elaborierte Stufe dieses Bewusstseinsprozesses ist also nicht einfach eine rätselhafte Anrufung, eine Frage existenzieller Art oder ein Cogito oder eine Vernunft, die quasi zeitlos, handlungslos, geschichtslos da ist. Das Selbstbewusstsein entsteht vielmehr. Und es entsteht auch nicht aus einer Summe von Eindrücken, als so etwas wie unsere mentale Natur, die gleichsam Außeneindrücke aufsammelt und aus diesen dann additiv zu lernen beginnt, wie das der Empirismus von Locke oder Hume sich vorstellt. Das Selbstbewusstsein bei Hegel, wie auch das Bewusstsein, aus dem das Selbstbewusstsein, das Problem des Selbstbewusstseins sich quasi aus dem heraus es sich stellt, Bewusstsein wie Selbstbewusstsein sind für ihn vielmehr konsequente Verlängerungen einer Dynamik, die von Anfang an in unseren praktischen Aktivitäten steckt. Es bildet sich in dieser Dynamik gleichsam im Sinne einer Kultur. Also das als pointierte Gegenidee zu Natur. Es hat mit Natur überhaupt nichts zu tun, dieses Selbstbewusstsein. Es bildet sich in diesen praktischen Prozessen, sodass nichts an ihm irgendwie vorweg schon da war oder bereits in uns steckt. Das räumliche Bild eines Innen ist bezogen auf das, was Hegel anvisiert mit der Frage des Selbstbewusstseins, erwachsend aus den Bewusstwerdungsprozessen, die uns hinführen zu dieser Frage. Das ganze räumliche Bild des Innens ist innen, ist irreführend. Das Selbstbewusstsein ist Aspekt einer Bewegung, in der so etwas wie die Trennung von Innen und Außen überhaupt erst entsteht, aber keinesfalls vorausgesetzt werden kann. Wir verwenden bis jetzt immer noch etwas blind, und das ist auch okay so, das Wort, das Hegel für diese Bewegung verwendet, oft verwendet, nämlich Geist. Was immer Geist sein mag, ganz offensichtlich kontert Hegel mit diesem Begriff den eine ruhende Allgegenwart signalisierenden Begriff der Vernunft. Geist ist im Gegensatz zu Vernunft nicht da, sondern er muss hervortreten. Er muss gemacht werden. Er ist nicht in uns, oder gar in unserem Kopf, sondern er ist dort, wo Welt und Individuum in der konkreten Erfahrung sich begegnen. Also steht Geist auch nicht in einem begrifflichen Gegensatz zu Materie oder Körper. Und schließlich, das ist wahrscheinlich jetzt schon sehr deutlich geworden, er ist zwar einer, aber er scheint sich mit der zeitlichen Form des Werdens ebenso zu vertragen wie mit den von Hegel beschriebenen vielstufigen Momenten und Dimensionen des sich entwickelnden Bewusstseins mit seinen verschiedenen Momenten und den dazugehörigen Formen von Ich. Mit diesem Kontrastblick auf die Tradition einerseits und das, was Hegel da modelliert, was wir versuchen in den Blick zu kriegen, andererseits, nun zum Problem des Selbstbewusstseins, dessen Pointe bei Hegel lautet, auch hier beim von der Logik nur als Tautologie fassbaren Problem des Sich-Beziehens auf sich, also ich gleich ich, was wird da unterschieden, was wird da aufeinander bezogen, haben wir es nach Hegel mit einer Beziehung zu tun, nicht mit einem Etwas. Ich erfahre Selbstbewusstsein als Wissen von mir selbst, allerdings in der schon erwähnt eben besonders problematischen Form, dass da ja nun kein anderes mir gegenüber, kein Objekt mehr ist, an dem das Selbst sich sozusagen erfahren, beweisen, davon in der Absetzung klar beweisen könnte, sondern mit der Besonderheit, dass ich die Bewegung meines Bewusstseins nur mehr als diese Bewegung selbst von mir selbst unterscheiden muss. Ziemlich paradox. Wie soll das gehen? Ich ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selbst, schreibt Hegel. Also als Umschreibung des Problems. Eine komplizierte Sache. Nun war sie auch schon bei Descartes und Kant und so weiter kompliziert. Es ist eben ein Grundproblem, wie diese nicht mehr auf Gegenständlichkeit hin ausgerichtete spezifische Form Selbstbewusstsein überhaupt sozusagen in ihrer Logik gefasst werden kann. Wie sieht, und das kommt bei Hegel eben dazu, er will ja nicht nur eine logische Bestimmung, ich gleich ich wäre ja eine irgendwie ganz schlüssige logische Bestimmung, wie sieht zudem diese Erfahrung aus? Er will ja nicht irgendeine logische Formel bieten, sondern er will beschreiben, wie wir das erfahren. Wie sieht also dieser Typ von Gewissheit aus, der gerade nicht Gegenstandsgewissheit sein kann, sondern diese andere Bezüglichkeit enthält, des Sich auf sich? Wir werden uns das nächste Woche näher ansehen. Ich versuche aber Ihnen heute zunächst einmal kurz und kursorisch schon einmal eine der vielleicht überhaupt wichtigsten Entscheidungen zu skizzieren, die Hegel an diesem Punkt, an der Frage Selbstbewusstsein, für seine Philosophie getroffen hat. Er fasst das Selbstbewusstsein, auch das Selbstbewusstsein, als Beziehung, als Bewegung. Das hatte ich schon gesagt. Er fasst sie aber genauer als eine Bewegung, die sich wiederum auf Welt, auf ein anderes im Selben, auf eine Differenzerfahrung und wenn man so will, auch auf die Erfahrung eines Widerspruchs bezieht. Er setzt also so an, dass er auch die Frage nach dem Selbstbewusstsein als eine Frage des Auseinandertretens von Momenten diskutieren will, als eine Frage, die mit Widerspruch zu tun hat, die eine Bewegung in sich enthält. Und sofern da anderes ins Spiel kommt, heißt dies, ich finde zum Selbstbewusstsein niemals allein. Sofern Widersprüche im Spiel sind, ist immer auch ein anderes in mir sozusagen im Spiel. Schauen wir uns Hegels diesbezügliche Argumentationsgang im vierten Abschnitt der Philologie näher an. Dieser Abschnitt ist übrigens besonders verknotet geschrieben und hat daher für die unterschiedlichsten Interpretationen gesorgt. Ich biete Ihnen hier in gewisser Weise eine bereinigte Fassung, um der Klarheit willen. Man muss jetzt nicht alle Literaturdiskussionen referieren, die sich darauf beziehen. Auch in der Suche nach einer Vergewisserung seiner selbst ist das Bewusstsein, so Hegels entscheidender Gedanke, auf das andere eines mir sinnlich vergewisserten wahren Gegenstands bezogen. Und zwar zunächst mal auf das andere tatsächlich eines Gegenstands, der Objektwelt. Und das dann negativ. Ich habe mich selbst nicht positiv, sondern nur, sofern meine Gegenstandswahrnehmung auf ein anderes verweist, das die Wahrnehmungsbewegung in ein gedankliches Begreifen aufheben kann. Das ist der erste Analyseschritt. Wir haben mit Dingen zu tun und in zu tun haben mit den Dingen, auch mit den Gedankendingen, taucht die Frage nach uns selber auf und sie taucht im Modus eines sozusagen Nicht-Haben-Könnens auf. Unter den Dingen finden wir nicht uns selbst. Das wäre der erste Aufspringpunkt dessen, was Hegel Selbstbewusstsein nennen würde. Ich habe mich selbst nicht positiv, sondern ich habe in der Bewegung der Wahrnehmung, in der Bewegung des gedanklichen Begreifens einen Bezug, den ich nicht als Ding, als Gegenstand ansprechen kann. Dieses andere der Dinge muss wohl ich sein, so könnte man das formulieren. Es ist eine Aufgabe, eine Frage nach etwas, das es mir bewusst zu machen gelte, um Selbstbewusstsein zu haben, aber ich habe das Problem, an den Dingen erfahre ich das nur indirekt. Es gibt, wie bei der Dingwahrnehmung, da eine Dialektik von wahrgenommenem Ding und wahrnehmendem Ich, nur dass ich eben die Bewusstseinsseite, in der sich diese Dialektik aufheben lässt, nun ihrerseits noch einmal wahrnehmen können müsste oder denken können müsste. Und das genau geht nicht. Ich habe also nur diese negative Frage oder diese negative Erfahrung meiner selbst, das Nicht-Dinghafte in meinen Bewusstseinsbewegungen, wenn ich versuche, auf sie zu reflektieren, das wäre das, was ich mir vergegenwärtigen können müsste. Aber wie gesagt, ich müsste. Meine Verstandeserfahrung greift da sozusagen mit einer unerbittlichen Notwendigkeit ins Leere. Ich kenne nur Formate, die mir Gegenstände geben und genau nicht das, was ich bin, wenn ich Gegenstände erfahre. Nach Hegel ist eben diese sozusagen negative Erfahrung ein Moment, ein erstes Moment der Selbstbewusstseinsbewegung. Die Begierde, sich selbst an den Dingen zu haben, obwohl diese Dinge doch nur die Dinge sind und meine Bewusstheit ihrer mir gerade nicht mich in meiner Selbstbewusstseinsbewegung geben kann. Wenn ich diese Begierde, und die Negativität meiner selbst an den Dingen reflektiere, dann kann ich hier in gewisser Weise die Ebene wechseln. Ich kann etwas sagen, das, was den Dingen entgegensteht und auch diese Begierde meiner selbst danach, mir das Sich meiner selbst bewusst zu machen, das ist etwa Leben. Das ist ein Name, der dafür häufiger verwendet wird, gerade in der Romantik. Das hungrige Leben, in dem ich lebendig bin und in meiner Begierde auch meine Individualität spüre. Eine Begierde, die sich an den Dingen aber nicht stillen lässt. Insofern eine negative Erfahrung. Ich setze dann dieses Begehren als mein Selbstbewusstsein. Da ich es an den Dingen nicht befriedigen kann, bleibt es freilich ein Begehren und auch eine Selbsterfahrung negativer Art. So Hegel. Wenn ich mir wiederum das den Dingen gegenüber, diese Dinge begreifende, bloß als Leben vorstelle, dann habe ich ja letztlich eigentlich eine Art leeres Objekt. Was ist das dann? Es ist eine Art Definition oder so, aber ich beschreibe eigentlich so etwas wie meinen eigenen an den Dingen leerlaufenden Hunger nach mehr. Das Wesen des Selbstbewusstseins trifft diese negative Erfahrung oder dieser Titel Leben nennt man sowas, man könnte vielleicht auch an andere Begriffe denken, das Wesen des Selbstbewusstseins trifft diese Negativerfahrung oder dieser Begriff Leben nicht. Bleibt also die Frage, durch welche Wendung lässt sich diese Dialektik eines nur negativ fassbaren Selbst zugunsten eines wirklichen Selbstbewusstseins lösen? Wir sind immer noch im Grunde bei derselben Frage, wie kann das sich, das Ich, sich selbst haben, positiv haben? Anders denn als diese Lücke zwischen den Dingen oder diesen Mangel, die Sehnsucht zwischen den Dingen fassen. Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Das ist Hegels Antwort auf diese Frage. Die Gattung bietet das Selbstbewusstsein, formuliert er auch, was für unseren modernen Sprachgebrauch ziemlich merkwürdig klingt, weil wir mit dem Wort Gattung schrecklich wenig anfangen können. Vielleicht kann man es statt des Wortes Gattung freier umschreiben und so ausdrücken. Ich brauche zur Erfahrung meiner selbst meinesgleichen. Also könnte man den Satz übersetzen. Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Nicht nur an sich eine Gewissheit und nicht auch nur für sich mich an den Dingen, die ihn wahrnehmen und denken ja immer nur wieder neu, auf mich negativ zurückweisen, erfahre ich mich, sondern ich kann mich eben an und für sich erfahren, dadurch, dass mein Selbstbewusstsein sich nicht nur an demjenigen anderen suchen muss, was nicht es selbst ist, also an den Dingen, sondern dadurch, dass es sich in einem anderen Selbstbewusstsein finden kann. In etwas, das radikal von seiner eigenen Art ist. Und dadurch das vermittelt, was mir fehlt, wenn ich versuche, an den Dingen sozusagen mich zu spiegeln. Das wird immer nur diese abstrakte Erkenntnis, dass es da etwas ganz anderes gibt als Dinge vermitteln, aber eben keine positive Erfahrung. Das Selbstbewusstsein findet sich nur in der Verdopplung. So drückt Hegel das auch aus. Die nur negative, nur indirekt erfahrbare Einheit dessen, was an mir Begreifensbewegung ist, wird durch diese Verdopplung auf einer abstrakten Ebene, auf einer abstrakteren Ebene als diejenige der Gegenstandserfahrung oder des Denkens der Dinge es ist, erfahrbar. Der Gegenstand des Selbstbewusstseins bleibt dann allerdings weiterhin eigentümlich ungreifbar, denn da ist ja zweierlei im Spiel. Ja? Es sind ja jetzt ein Selbstbewusstsein, ein anderes Selbstbewusstsein im Spiel. Also insofern haben wir hier wieder eine keineswegs einheitlich endgültige Konstellation vor uns. Aber immerhin, in dieser Konstellation, ein Selbstbewusstsein und ein anderes Selbstbewusstsein, kann sich das Selbstbewusstsein erfahren, im anderen. Das, und sofern dieses eben nicht anders ist, wie die Dinge anders sind als ich oder wie die von mir gedachten Gegenstände anders sind als die Bewegung dieses Denkens. Hören wir uns diesen Gedanken einmal im O-Ton an, also den Hegelschen Gedanken, tatsächlich die Frage nach dem sich selbst bewusst werden können, zu beantworten durch diesen Verdopplungsgedanken. Ich brauche das andere Selbstbewusstsein, um eine positive Erfahrung von dem, was Selbstbewusstsein überhaupt ist, haben zu können. Hören wir uns das mal im O-Ton an. Vorsicht ist wieder so ein Hegel-Zitat, das ziemlich schwierig ist. Achten Sie, wenn ich das vorlese, auf die Bindung des Selbstbewusstseins an das Allgemeine, an ein Allgemeines, das nur durch die Verdopplung, also durch das Sich-Finden im Anderen und durch das andere Selbstbewusstsein, in dem ich mich finden kann, wirklich zu sich kommen kann. Zitat. In diesen drei Momenten ist der Begriff des Selbstbewusstseins vollendet. A, reines, ununterschiedenes Ich ist sein erster unmittelbarer Gegenstand. B, diese Unmittelbarkeit ist aber selbst absolute Vermittlung. Sie ist nur als Aufheben des selbstständigen Gegenstandes oder sie ist Begierde. Die Befriedigung der Begierde ist zwar die Reflexion des Selbstbewusstseins in sich selbst oder die zur Wahrheit gewordene Gewissheit, aber die Wahrheit desselben ist vielmehr die gedoppelte Reflexion, die Verdopplung des Selbstbewusstseins. Es ist ein Gegenstand für das Bewusstsein, welcher an sich selbst sein an sich sein oder den Unterschied als einen nichtigen setzt und darin selbstständig ist. Das war jetzt wieder so eine super Hegel-Formulierung, über die man wochenlang reden könnte. Aber Sie sehen, der Witz ist sozusagen, dass da ein Gegenstand ist, in dem die Selbstbewusstseins-Selbstständigkeit, die sich in den Dingen sozusagen qualitativ überhaupt nicht abbildet, nicht erfahren lässt, tatsächlich als ebenso selbstständig wie ich selbst oder wie das, was ich in mir selbst suche, wahrnehmen oder erfahren, erleben lässt. Es ist ein Selbstbewusstsein für ein Selbstbewusstsein, also Fortsetzung des Zitats. Erst hierdurch ist es in der Tat, denn erst hierin wird für es die Einheit seiner selbst mit seinem Anderssein. Ich, das der Gegenstand seines Begriffes ist, ist in der Tat nicht Gegenstand. In dem ein Selbstbewusstsein der Gegenstand ist, ist er ebensowohl Ich wie Gegenstand. Hiermit ist schon der Begriff des Geistes für uns vorhanden. Was für das Bewusstsein weiter wird, ist die Erfahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbstständigkeit ihres Gegensatzes, nämlich verschiedener für sich seiender Selbstbewusstseine, die Einheit derselben ist. Ich, das Wir und Wir, das Ich ist. Ende des Zitats. Es gibt in dieser, Sie merken hier, wie sozusagen die Sozialdimension hineinkommt, in dem Moment, wo die Frage nach dem Selbstbewusstsein wirklich positiv, ernsthaft nach Antwort verlangt. Es folgt dann einige Zeilen später in der Phänomenologie noch eine Erweiterung dieses Übergangs vom individuellen sich selbstbewusst werden hin zum sich finden in einem zweiten Selbstbewusstsein. Hegel formuliert nämlich, das Selbstbewusstsein ist an und für sich, in dem und dadurch, dass es für ein anderes an und für sich ist, diese Wechselseitigkeit, das heißt, es ist nur als ein Anerkanntes. Anerkennung. Das ist ein wichtiges Stichwort. Das ist die Form, vielleicht kann man auch sagen, die Praxis, in der sich das Selbstbewusstsein, das Ich, seiner selbstbewusst wird, jenseits dessen, was es an den Gegenständen haben kann, jenseits des Begehrens nach positiver Erfahrbarkeit, das nur leer läuft, sofern wir sozusagen die Rückseite der Welt der Gegenstände sind. Die Anerkennung ist der Modus, in dem diese Wechselseitigkeitsrelation, in der das Selbstbewusstsein positiv erfahren kann, was Selbstbewusstsein eigentlich ist, gegeben ist. Wir haben da eine ganz neue Bewegungs- oder Beziehungsform vor uns. Sie merken schon, im Detail ist das höllisch schwierig, sich vorzustellen und alles relativ kleinteilig und auch begrifflich etwas wolkig. Hegels Sätze bleiben im Ganzen relativ unkonkret. Halten wir aber erst einmal fest, dass Hegel sich mit dieser Idee der Anerkennung sehr, sehr weit von den klassischen Erkenntnis- und Subjekttheorien wegbewegt, denen die ich eben kurz angerissen hatte. Selbstbewusstsein ist auf diese Weise in dieser Idee der Verwiesensein aufs andere Selbstbewusstsein, um Erfahrung qualitativ dessen, was Selbstbewusstsein überhaupt ist, machen zu können. Auf diese Weise ist Selbstbewusstsein kein kognitiver Akt, der sich auf mich selbst richtet, wie bei Descartes, der mir selbst sozusagen über die Schulter schaut. Selbstbewusstsein ist auch nicht aus den Sinneswahrnehmungen der Dingerfahrung zu gewinnen, wie im Empirismus. Im Selbstbewusstsein zeigt sich auch nicht ein immer schon vorhandenes namens Vernunft, wie bei Kant. Vielmehr kann das Begehren danach, mich zu erfahren, nur in einer Verdopplung jenseits der Dingwelt gestillt werden, nämlich wenn Selbstbewusstsein auf Selbstbewusstsein trifft. An den Dingen zeigen mir meine Erfahrungen immer nur indirekt, ex negativo, etwas als mich an. Kann ich aber das Gleiche im anderen anerkennen und werde ich anerkannt, so tut sich eine ganz neue Dimension auf. In einer solchen Verdopplung ist erstmals positive Identität dieses Ungreifbaren meiner selbst gegeben. Mit dieser romantisch inspirierten Figur der Bindung des Selbstbewusstseins an die Erfahrung des meinesgleichen anderen sprengt Hegel den Individualismus der klassischen Metaphysik auf. Nicht eine Verstandesbefähigung im Allgemeinen macht die Menschen einander ähnlich, sondern viel konkreter. Sie können einander erfahren, sofern sie füreinander genau das sind und überhaupt nur sie füreinander genau das sind. Nicht einfach die Verstandes- oder Vernunftbegabung sichert dem Menschen sein Selbstbewusstsein, sondern wir sind tatsächlich praktisch angewiesen auf die Erfahrung eines Meinesgleichen, um uns selbst erfahren zu können. Keine Eigenschaftsähnlichkeit, wir sind alle Verstandeswesen, oder auch irgendwelche anderen, ich sag mal, Überschriften sind denkbar, die das ersetzen könnten, worauf Hegel ankommt. Es geht um die gelebte Identität mit dem anderen. Identität ist eine logische Kategorie. Ich erfahre, was ein Selbst ist in der Erfahrung von meinesgleichen. Nur das kann dem Menschen nach Hegel ein tatsächlich positiv erfahrbares, ein durch Erfahrung gefülltes Selbstbewusstsein geben. Halten wir zweierlei fest. Noch 5 Minuten etwa, Geduld. Halten wir zweierlei fest. Im Übergang vom begrifflichen Verstand zur Ebene des Selbstbewusstseins kommt mit dem Gelingen dieser Beziehung, dieser Bewegung hin zum Bewusstwerden seiner selbst qua anderes Selbstbewusstsein etwas Überindividuelles ins Spiel. Selbstbewusst bin ich anerkennend anerkannt. Anerkennend anerkannt eines und doch eben dadurch schon mehr als eines, ich und andere. Auch eben dadurch bin ich nicht mehr allein. Und das ist ein zweiter Punkt, der einigermaßen spektakulär ist philosophisch und auch das ist ein riesiger Unterschied gegenüber Descartes, Locke, Kant etc. Hegels Selbstbewusstseinsphilosophie ist durch diese Idee einer Anerkennungsbewegung im Kern der Erfahrung meiner selbst keine einfache Subjektphilosophie, sondern eigentlich ist sie in der Nussschale schon auf dieser Ebene eine Art Intersubjektivitätsphilosophie. Zwischen zweien oder mehreren muss da etwas geschehen, etwas gemacht werden, ein Prozess, eine Bewegung, die Anerkennungsbewegung vollzogen werden. Im Moment des Selbstbewusstseins sind wir damit definitiv über das Ich und das Individuum hinaus. Und zwar nicht in Richtung eines Reinraums der Vernunft, in dem wir alle irgendwie weilen können als Geister, sondern in Richtung meinesgleichen, hier. Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Das war die Formulierung. Erinnern Sie sich an diese erste Definition von Geist, die in diesem Zusammenhang, in dem längeren Zitat am Schluss eher beiläufig gefallen war. Da hieß es, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbstständigkeit ihres Gegensatzes, nämlich verschiedener für sich seiender Selbstbewusstseine, die Einheit derselben ist, ich, das Wir und Wir, das Ich ist. Das wäre eine erste provisorische Bestimmung von Geist. Man möchte fast an ein Spiegelverhältnis denken, nur dass ja kein Original und ein Spiegel hier einander gegenüberstehen, sondern hier gibt es im Grunde zwei Originale, die aneinander wechselseitige Bedingtheit finden, zweierlei von derselben Art. Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Hegel erläutert dieses Wechselverhältnis, aus dem das Selbstbewusstsein entsteht, in einer Art Exkurs. Und den werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins heißt dieser Exkurs. Doppelpunkt Herrschaft und Knechtschaft. Nach den vielen trockenen Überlegungen zur Sinnesgewissheit, zum Ding, zu den Gedanken, die sie bisher durchgestanden haben, werden Hegels Überlegungen nun allmählich etwas greifbarer werden. Lassen Sie mich für heute nur so viel sagen, die Anerkennung, dieses Stichwort, das wir heute im Zusammenhang mit dem Problem Selbstbewusstsein kennengelernt haben, ist nach Hegel keineswegs eine harmonische Sache, sondern ein hochinteressantes Phänomen. Es ist keineswegs so herrlich symmetrisch, wie es bisher klang. Anerkennungsverhältnisse sind Bewegungen, in denen das Selbstbewusstsein entstehen kann. Es muss aber in ihnen gelingen. Diese Anerkennungsverhältnisse können schiefgehen, mit anderen Worten. Sie sind ein potenziell asymmetrisches Phänomen. Sie sind in sich widerspruchsgeladen. Dazu unter der Überschrift Herrschaft, Knechtschaft beim nächsten Mal. Das als Vorblick halten Sie also weiter durch. Auch hier, heute ist es nicht schlimm, wenn einiges schemenhaft geblieben ist. Zusammenfassung. Erstens. Hegels Theorie der Entstehung von Bewusstsein in der Erfahrung schildert so etwas wie Entfaltungsphasen vom Konkreten hin zu abstrakteren Formen von Bewusstsein und Wissen. In der sinnlichen Gewissheit, der unmittelbarsten Erfahrungsform, treten Momente auseinander. Dieses Dort, mir hier und jetzt. In einer neuen Reflexionsstufe lassen sich aber beide zusammen begreifen. Ihr widersprüchliches Ineinander ist nämlich das Typische unserer Gegenstandswahrnehmung. Auch in der Gegenstandswahrnehmung aber zeigen sich widersprüchliche Momente. Ein bestimmter Gegenstand, das Ding X, und dann meine Dinge erkennende Seite, das Wahrnehmungs-Ich. Und auch hier ist nach Hegel ein Ebenenwechsel möglich, um den Widerspruch dieser Momente aufzulösen. Die Ebene der gedanklichen Unterscheidungen von abstrakten Gegenstandseigenschaften nämlich hebt die Wahrnehmungswidersprüche in sich auf. Schließlich trägt auch die denkende Gewissheit in sich Momente, die zu einem neuerlichen Perspektivenwechsel zwingen. Denn wie soll man sich das widersprüchliche Wechselspiel von Subjekt und Objekt der Denkbewegung vorstellen, sofern es um die Frage geht, was ist denn diese Denkbewegung selber? Auf diese Frage antworten können, heißt vom Problem des Bewusstseins zur Frage nach dem Selbstbewusstsein überzugehen. Zweitens. Hegel beschreibt die Prozesslogik, die er in diesem dynamischen Modell eines Werdens von Bewusstsein, Selbstbewusstsein am Werke sieht, als Dialektik. An einer Einheit treten widersprüchliche Momente hervor, die sich gleichsam mittels einer Blickwendung auf höherer Ebene integrieren lassen. Das Werden des Bewusstseins, sinnliche Gewissheit, Dingwahrnehmung, gedankliche Unterscheidung, Selbstbewusstsein, ist so eine Fortentwicklung, ein Gang, der durch Widersprüche vorangetrieben wird. Die Dialektik ist, wenn die Metapher erlaubt ist, eine Art Motor, der solche Erfahrungseinheiten auf immer abstrakterer Stufe hervorbringen kann. Dabei, und das waren wichtige Elemente, verschwinden aber die auf nächsthöherer Ebene aufgehobenen Widersprüche nicht völlig, sondern wir befinden uns nur gleichsam jenseits ihrer. Wir erkennen sie als voraussetzungshaft, wir erkennen sie als gebunden an einen bestimmten Kontext und erfahren sie, aber begrenzt, und wir können sie sozusagen aufheben, reflektieren. Drittens. Unser Bewusstsein bis hin zur gedanklichen Unterscheidung von abstrakten Objekteigenschaften entwickelt sich in den Erfahrungen, die wir mit der Welt der Dinge und den Dingeigenschaften machen. Unser Selbstbewusstsein ist demgegenüber ein Sonderfall. Denn unser Selbst ist etwas, für das wir keine positiven außerweltlichen Anhaltspunkte haben. Wir haben allenfalls diese Negativerfahrung. Es bleibt etwas übrig sozusagen. Wir sehen uns als der Hunger zwischen den Dingen, die Bewegung, die etwas vorantreibt. Aber das sind negative Bestimmungen. Wir begehren Dinge, die uns fehlen. Und wir haben allenfalls so etwas wie einen indirekten Eindruck von uns selbst. Ich bin das Spüren meines Mangels oder etwas in der Art. Wie also kann ich die Bewegung, die ich selbst bin, mir bewusst machen, in dem Sinne, dass ich sie positiv erfahren kann, die Wirklichkeit meiner selbst positiv erfahren? Nach Hegel gibt die Beziehung zwischen Subjekt und Gegenständen keine Selbsterfahrung her. Selbstbewusstsein ist nur durch die Erfahrung eines anderen als meinesgleichen, nämlich in der Anerkennung, möglich. Selbstbewusstsein ist Erfahrung von mir selbst als jemand, und zwar jemand unter anderem. Hegels Selbstbewusstseinsphilosophie überschreitet damit die traditionellen Grenzen einer Theorie des separaten Erkenntnissubjekts. Die Selbsterkenntnis hat Züge einer Form von Intersubjektivität. Sie ist sozusagen zur Welt hin geöffnet. Und zwar zur Welt des Meinesgleichen, nicht zur Dingwelt, also zu der auch, aber auf sozusagen nachrangiger Stufe. Die Theorie des Selbstbewusstseins, könnte man sagen, geht auf gewisse Weise bereits auf der Ebene der Frage nach dem, wie ich für mich selbst bin, über in so etwas wie eine Sozialphilosophie. Soweit für heute. Beim nächsten Mal mehr mit Einzelheiten zu Herrschaft und Knechtschaft.